Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Heute mit einem harten Thema. GHB oder GBL. Hinter diesen Begriffen verstecken sich K.O.-Tropfen, eine potenzielle Vergewaltigungsdroge. K.O.-Tropfen können zu einer Art Filmriss führen. Die Opfer, die erinnern sich oft an nichts. Sabine erzählt in dieser Sendung, was ihr passiert ist.
Da war ich mit einer großen Gruppe von Freunden, waren wir alle zusammen in Hamburg auf dem Kiez feiern, so richtig klischee-mäßig. Und es war, ja, ich denke mal, so die dritte oder vierte Kneipe, die wir angesteuert hatten. Meine Freunde haben mir erzählt, dass ich dann irgendwann halt angefangen habe, mit irgendeinem Typen zu knutschen, zu flirten. Und die fanden das alle komisch. Also ich habe auf jeden Fall einen kompletten Filmriss von diesem Abend, erinnere mich an nichts.
Die ganze Geschichte gleich. Ralf Wischnewski von der Drogenhilfe Köln, der verrät uns mehr über diese Substanzen und wie ihr euch schützen könnt. Und zum Schluss ein Liebestagebuch, Neues von der offenen Ehe von Emil und Mael. Ein liebevolles Willkommen an diesem Freitagabend.
Deutschlandfunk Nova.
Sie machen willenlos und im Prinzip entscheidungsunfähig. Sie werden benutzt, um Menschen sexuell gefügig zu machen, um Menschen zu missbrauchen. K.O.-Tropfen. Im Getränk, da sind sie so gut wie geschmack- und geruchlos. Meine Kollegin Sabine, die hat sowas erlebt. Ihr sind höchstwahrscheinlich K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt worden. Sabine, was war das für eine Situation?
Also wir waren mit mehreren Freunden in Hamburg für ein verlängertes Wochenende und einen Abend sind wir halt durch die Kneipen und Clubs gezogen.
Reeperbahn, ganz klassisch.
Ja, wird mitunter dabei gewesen sein in einem Club. Also es war nicht der erste dieses Abends. Ich hatte auch schon was getrunken, aber in einem Club ist was passiert, was halt komisch war. Also ich habe wohl mit irgendeinem wirklich hässlichen alten Mann rumgemacht. Also wir haben rumgeknutscht und irgendwann waren wir wohl Richtung Ausgang unterwegs und das Taxi stand schon vor der Tür. Und das war dann der Moment, wo meine Freunde eingeschritten sind und von vier Seiten alle zusammengekommen sind und gesagt haben, nein, du gehst dann nicht mit. Und
super Freunde.
Das verhindert haben, dass ich mit diesem Mann mitgegangen bin, weil sonst wäre wahrscheinlich was wirklich sehr Schlimmes passiert.
Wie ist es dazu gekommen? Hattest du den Mann schon in dem Club vorher kennengelernt oder weißt du noch überhaupt, wie du in den Kontakt gekommen bist oder ist das alles weg?
Ich weiß gar nichts von diesem Mann. Ich habe keine Erinnerung an diesen Mann. Ich weiß noch, dass wir in diesen Club reingegangen sind. Mhm. Also von dem Beginn des Abends da an diesem Ort habe ich noch latente Erinnerungen, aber dann ab dann habe ich einen kompletten Filmriss. Ich weiß nicht, was das für ein Typ war. Ich weiß aber, dass wir natürlich unsere Getränke einfach so auf dem Tisch stehen hatten und getanzt haben.
Das heißt, da wäre auf jeden Fall die Gelegenheit gewesen, dass da jemand mal eben was reinmacht.
Das wäre die Gelegenheit gewesen, ja.
Was ist denn das Letzte, woran du dich erinnerst? Also, dass du wirklich in diesen Club gegangen bist?
Ja, also ich weiß, dass wir vorher in einem Club waren, da lange getanzt haben. Da war es dann irgendwann langweilig, wir sind weitergezogen. Dann sind wir da zusammen alle reingegangen. Wir haben uns so ein bisschen zerstreut, ne? Also man klebt ja nicht die ganze Zeit so zusammen in so einem Club. Aber ziemlich schnell hört meine Erinnerung dann auch auf.
Was haben dir denn dann deine Freunde im Nachhinein gesagt? Wie hast du dich verhalten? Wie warst du an dem Abend?
Das ist leider ganz furchtbar, das zu erzählen. Also es muss wohl irgendwann passiert sein, dass dieser Typ zu mir hinkam und ich mich ihm wohl regelrecht an den Hals geworfen habe und wir dann da wild rumgeknutscht und anzüglich getanzt haben. Und oh, das sind halt alles Sachen. Also ich kenne mich betrunken, ja. Ich kenne mich enthemmt, ja. Also, ne, oder sagen wir freudenvoll, lustvoll, tanzend, aber sowas würde ich nie tun. Also mich so einem Typen so an den Hals werfen und da irgendwie so ein Ekel-Dance aufs Parkett legen, ja. Also das muss wohl schon so gewesen sein, dass meine Freunde gesagt haben, ey, was ist denn da los?
Total enthemmt.
So, ja, und jetzt sind sie aber nicht so, also dass sie hingehen, Sabine, also was machst du denn da? Ne? Sondern sie haben sich das halt von den Seiten angeguckt und also sie haben im Nachhinein gesagt, Sabine, wir hatten dich alle im Blick. Also das war schon irgendwie eine komische Nummer, die da lief und wir haben uns mit Blicken verständigt, wenn das jetzt noch einen Schritt weiter geht, dann schreiten wir ein. Also ne, das war wirklich so eine super Security, die ich da dabei hatte und dann sind sie ja letztlich auch eingeschritten, als ich nämlich drauf und dran war, mit dem Typen abzuziehen.
Sehr gute Freunde, du bist dann nicht ins Taxi, du hast da nichts mehr mit diesem Typen angefangen. Wie ist denn dann der Abend weitergegangen? Also habt ihr da noch weiter gefeiert?
Ja, also ich war ja gut drauf. Also wir sind dann noch weitergezogen, wohl die ganze Nacht, waren noch irgendwo anders was trinken. Wir waren sogar morgens noch auf dem Fischmarkt. sind dann früh morgens irgendwann nach Hause gekommen. Mhm. Ich weiß das alles nicht mehr. Also ich habe wirklich einen kompletten Filmriss. Selbst am nächsten Morgen war noch irgendeine komische Situation. Als ich aufgestanden bin, habe ich irgendeine Freundin von uns wohl ziemlich angefahren, ganz schön angeranzt, woran ich mich auch nicht erinnere. Mhm. Und was auch etwas ist, was ich sonst nie tun würde.
Mhm. Wann bist denn du zu dir gekommen? Oder hast du überhaupt morgens dann gemerkt, so, oh, ich bin irgendwie anders oder erst?
Also dass die Erkenntnis, dass da was ganz Schräges gelaufen ist und dass das K.O.-Tropfen gewesen sein müssen, das kam tatsächlich erst viel, viel später. Das ist ganz kurios. Also ich hatte ja was getrunken und zuerst habe ich gedacht, naja, wow, so hast du ja ganz schön viel getrunken, wenn du so einen Filmriss hattest. Und wir hatten dann auch in der Nachfolge gar nicht so sehr darüber geredet. Also ich glaube, das war allen auch so ein bisschen unangenehm. Das haben wir dann später mal etwas ausführlicher gemacht und dann in der Reflexion darüber ist mir erst klar geworden, ach krass, das müssen ja K.O.-Tropfen gewesen sein. Und alle haben halt gesagt, ja, ja, also es sah definitiv danach aus, weil das war es einfach nicht du in dem Moment. Also das ist echt ganz komisch, weil bei K.O.-Tropfen kann man ja auch nicht sagen, ja, definitiv, das war jetzt das Anzeichen, was darauf hindeutet, dass es K.O.-Tropfen war.
Ja, vor allem nicht Tage danach, ne? Man kann das ja nur eine bestimmte Zeit nachweisen. Ja.
Genau, und vor allem in Verbindung, wenn du auch Alkohol getrunken hast, weil die Symptome halt einfach sehr ähnlich sind. Ne? Aber im Nachhinein würde ich definitiv sagen oder zu 80% sagen, das müssen K.O.-Tropfen gewesen sein, weil halt einfach so viele Sachen komisch waren und weit drüber waren über das, was ich sonst machen würde.
Hast du überlegt, den Typen mal anzuzeigen?
Nee, also das war, ich wohne nicht in Hamburg, das war auf der Reeperbahn, der Typ war höchstwahrscheinlich auch Tourist. Wie soll ich an den rankommen? Nee.
Was hat denn das Erlebnis sonst mit dir gemacht? Hat das dich irgendwie verändert? Gehst du heute anders aus?
Also ich habe auf jeden Fall in der Folge meine Getränke nicht mehr unbeaufsichtigt irgendwo stehen lassen. Also das ist dann schon was, wo man sensibler wird. Und also das Positive aus meiner Sicht ist ja, mir ist ja nichts passiert. Na, aber also so das Gedankenkarussell, was dann losgeht, was wäre gewesen, wenn was passiert wäre, wenn meine Freunde nicht so gut auf mich aufgepasst hätten, wenn ich mit dem mitgegangen wäre, das kann man sich ja ausmalen, das wäre ja ganz furchtbar gewesen und das hätte massiv mein Leben verändert.
Sabine hatte höchstwahrscheinlich K.O.-Tropfen im Drink. Ihre Freunde, die haben sie davor bewahrt, mit einem unbekannten Typen abzuhauen. Sie kann sich an den Typen bis heute null erinnern.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
K.O.-Tropfen sind heute unser Thema. Wirklich belastbare Zahlen, wie viele Missbrauchsfälle es in Deutschland unter K.O.-Tropfen gibt, die gibt es leider nicht. Ralf Wischnewski ist Substanzexperte bei der Drogenhilfe Köln, arbeitet in einem Aufklärungsprojekt über K.O.-Tropfen mit, hat in der Beratung dort oft auch mit Opfern zu tun. Und ich habe ihn gefragt, wie verbreitet aus seiner Sicht der Einsatz von K.O.-Tropfen in Deutschland ist.
Also der Einsatz von K.O.-Tropfen ist extrem schwer zu beziffern, weil nirgendwo Statistiken zusammengefasst werden, überregional oder regional. Was wir feststellen, ist, dass sich hier immer wieder Menschen melden, die Opfer geworden sind, die vermuten, Opfer geworden zu sein, die uns Fragen stellen. Bei Elternabenden taucht das Thema immer wieder auf. Wenn wir in Schulen unterwegs sind, berichten uns Schülerinnen und Schüler auch immer, dass sie damit in Kontakt gekommen sind oder jemanden kennen, der damit in Kontakt gekommen ist. Dementsprechend ist es auf jeden Fall Thema. Es ist kein großes Massenphänomen, aber es ist eine Situation, die immer wieder auftauchen kann.
Wo sind denn Fälle mehr oder weniger dokumentiert? Ist das dann passiert im Club, im privaten Kreis, auf dem Schützenfest? Wo werden K.O.-Tropfen verabreicht?
Also bei den Orten haben wir unterschiedlichste Phänomene kennengelernt und gehört von Opfern. Das ist ein Betriebsausflug gewesen, das war der klassische Club, ein Festival, aber auch unter Freunden, Schützenfeste, andere kulturelle Feste. Also weit verbreitet und eben nicht nur bei jungen Mädchen, sondern auch bei erwachsenen Frauen. Überall dort, wo Sexualität eine Rolle spielt, spielen auch K.O.-Tropfen eine Rolle.
Jetzt ist bei K.O.-Tropfen oft auch die Rede von GHB oder GBL. Also was sind das für Stoffe, diese beiden GHB, GBL?
Ja, K.O.-Tropfen, es gibt ganz viele Medikamente, die als K.O.-Tropfen genutzt werden können. Und dann gibt es noch zwei Substanzen, GHB und GBL. GHB ist ein Medikament, was dem Betäubungsmittelgesetz untersteht. Das heißt also nur in ganz bestimmten Situationen verschrieben werden darf und wo dann Ärzte auch ganz bestimmte Formulare ausfüllen müssen, also sehr schwer verschreibbar. Und GBL ist eine Lösung oder ein Lösungsmittel, das in der Industrie verwendet wird. Und wenn ich GBL einnehme, wandelt er sich im Körper es automatisch zu GHB um. Bedeutet, ich habe eine chemische Vorläufersubstanz, die dann zu der eigentlichen medikamentösen Substanz wird. Im Endeffekt, die Wirkung ist sehr, sehr ähnlich. Und das eine wandelt sich im Körper in die andere Substanz um.
Und wenn man allgemein jetzt über K.O.-Tropfen redet, ist damit immer GBL oder eben dann später GHB gemeint oder gibt es noch andere Stoffe, die als K.O.-Tropfen verwendet werden können?
Nein, bei K.O.-Mitteln reden wir nicht nur von GHB und GBL, sondern auch von anderen Mitteln. Ganz viele Medikamente können eben auch missbraucht werden, um als K.O.-Tropfen eingesetzt zu werden. Benzodiazepine zum Beispiel. Und da gibt es eine riesenbreite Menge an Medikamenten, die genutzt werden können. Die sind in der Regel aber als Tablettenform erhältlich, müssen dann erstmal zur Einnahme oder zur unfreiwilligen Einnahme vorbereitet werden. Und deswegen sind flüssige Substanzen natürlich für Täter viel leichter zu benutzen.
Sagt der Drogenexperte Ralf Wischnewski. Wir haben auch beim Bundeskriminalamt nachgefragt, wollten wissen, wie viele Fälle von K.O.-Tropfen-Einsätzen dokumentiert sind. Die Antwort des Bundeskriminalamts.
Die Nutzung von GHB bzw. GBL als sogenannte K.O.-Tropfen zur Ausführung von Sexualdelikten wird statistisch nicht erfasst. Im BKA findet nur eine Auswertung von Rauschgiftdelikten statt. Die in Verbindung mit GHB bzw. GBL in den polizeilichen Statistiken registrierten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bewegen sich seit einigen Jahren relativ stabil im unteren dreistelligen Bereich. Anzumerken ist, dass es sich hier lediglich um die Fälle handelt, die der Polizei bekannt und dem BKA gemeldet werden. Das Dunkelfeld dürfte weitaus größer sein. Im Jahr 2017 haben wir 56 Mal GHB sichergestellt und es gab 16 Sicherstellungen von GBL. Darunter 3,7 Liter flüssiges GHB und 33,4 Liter flüssiges GBL.
So die schriftliche Stellungnahme des BKA. Unterm Strich kann man also sagen, es gibt definitiv nachgewiesene Fälle, etliche, auch Fälle, wo Täter verurteilt, bestraft wurden. Aber das Dunkelfeld, die Zahl der nicht dokumentierten Fälle, das dürfte ziemlich groß sein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Auf dem Festival, im Club oder beim Schützenfest. K.O.-Tropfen, die wurden schon von Tätern an vielen Orten eingesetzt. Ich habe Ralf Wischnewski, Substanzexperte bei der Drogenhilfe Köln, gefragt, wie die Täter vorgehen. Wie läuft das ab?
Also es gibt einige Substanzen, die sind flüssig und flüssige Substanzen lassen sich leider leichter untermischen als pulverige Substanzen. Und teilweise sind diese Substanzen wirklich in Kleinstmengen, in wenigen Tropfen, in wenigen Millilitern schon wirksam. Und so ist eben die Verabreichung über ein Getränk sehr einfach, leider.
Das heißt, das sind dann Tropfen, die dann in den Gin Tonic zum Beispiel kommen?
Genau, es sind Tropfen, die in Getränke gemischt werden und wenn sie in Getränke gemischt werden, die einen Eigengeschmack haben, dann schmeckt man den Geschmack der ursprünglichen Substanz eben auch sehr schwer heraus.
Es gibt immer wieder Berichte, dass es so einen leichten Geschmack doch gibt. In welche Richtung geht das denn, wenn man es überhaupt schmecken kann?
Wenn man es schmecken kann, dann ist es leicht seifig, leicht salzig. Das ist immer das, was uns beschrieben wird.
Wie wirken dann diese K.O.-Tropfen? Also was sind dann so erste Symptome?
Die Wirkung ist sehr stark abhängig von der Dosierung. Und bei einer kleinen Dosierung sind Symptome die Willenlosigkeit, eine Enthemmung, auch eine sexuelle Enthemmung. Das heißt, dort ist die Person noch ansprechbar, kann wirklich noch aktiv gestalten, aber kann sich mitunter nicht mehr erinnern, weil das dann häufig mit einem Erinnerungsverlust verbunden ist. Bei einer mittleren Dosis oder bei einer höheren Dosis kommt es dann auch schon zu ganz klaren Gedächtnisverlusten, teilweise zur Bewusstlosigkeit, zu einem tiefen Schlaf, wo sich dann ein Opfer gar nicht mehr wehren kann und vollkommen machtlos ist.
Wir hatten in der Sendung am Anfang den Fall von Sabine, die sich einem wildfremden älteren Mann an den Hals geworfen hat, wild sexuell getanzt hat auf dem Dancefloor und am nächsten Tag sich gar nicht mehr an diesen Typen erinnern konnte. Ist das typisch?
Also Erinnerungsverluste sind typisch und Erinnerungsverluste auch noch, wenn man aktiv unterwegs ist, also wenn man noch nicht im bewusstlosen Zustand ist. Das ist ein Phänomen, was bestimmten K.O.-Mitteln eben zugrunde liegt.
Und ihr habt ja auch mit Opfern zu tun und gesprochen, Fälle nachvollziehen können. Das heißt, das Ziel ist immer, Menschen sexuell willenlos zu machen?
Ja, die Idee eines Täters sind im Endeffekt zwei Ideen. Der eine Bereich ist klassischer Raub, klassischer Diebstahl. Das passiert im Dating-Bereich, wo Leute dann, wenn sie sich mit jemandem gedatet haben, K.O.-Mittel verabreichen und dann die Bude ausräumen. Und der andere Bereich ist wirklich sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung bis hin zur Vergewaltigung.
Wenn ich jetzt den Verdacht habe, unterwegs bin mit dem Freundeskreis, dass jemand das bekommen hat, auf einmal jemand ganz anders ist, eben total überdreht, was kann ich dann tun?
Also wichtig ist natürlich erstmal Personen, wenn ich sie noch erlebe, in Sicherheit zu bringen und von einem möglichen Täter wegzubringen, wegzuführen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, einen Nachweis anzustreben. Und da gibt es vor allem die rechtsmedizinischen Institute, die Nachweise chemisch vollziehen können. Krankenhäuser können das auch, aber Krankenhäuser handeln in der Regel nur dann, wenn auch noch Zusatzverletzungen sind, weil Krankenhäuser sind für eine Krankenbehandlung zuständig und nicht für den einfachen Nachweis von Substanzen.
Das heißt aber, wenn ich den Verdacht habe, schalte ich dann auch im Zweifel die Polizei an oder fahre ich eher in so ein Labor?
Wenn es einem darum geht, dass man eine Anzeige schalten möchte, dann ist die Polizei natürlich der erste Ansprechpartner. Wichtig ist aber eben auch sehr schnell den Nachweis anzustreben, weil diese Substanzen nur sehr kurz nachweisbar sind. Und wenn ich recht sicher einen Nachweis haben möchte, ist es immer gut, das mit einer Anzeige zu verknüpfen und dann eben auch von einem fachlichen Labor das Ganze nachweisen zu lassen, weil nur dann kann ich vor Gericht mit diesen Daten auch aktiv werden.
Wichtig ist, habe ich gelesen im Vorfeld, das eigene Urin sozusagen dann zu sichern, weil es nur eine Zeit lang dort nachweisbar ist?
Das ist richtig. Das eigene Urin, wenn ich das sichere, dann habe ich einen Nachweis für mich persönlich, wenn ich das Ganze untersuchen lasse. Gerichtstauglich ist das nicht mehr, weil wenn ich irgendwo mit einem Urin auftauche, das kann auch von jemand anderem sein. Und da kann mir dann später in einem Verfahren die Gegenseite sagen, nee, nee, das ist nicht sauber abgenommen worden. Dementsprechend, wenn es gerichtssicher sein soll, dann möglichst schnell ins Krankenhaus, möglichst schnell bei einem Fachlabor das Ganze sichern lassen und abnehmen lassen. Nur dann habe ich die Möglichkeit, auch rechtlich sauber vorgehen zu können.
Wie ist das mit dem Zeitfenster? Also wie lange sind diese K.O.-Tropfen im Urin nachweisbar?
Also wenn wir für ein GHB und GBL sprechen, dann sprechen wir von 6 bis 8 Stunden im Blut und von bis maximal 12 Stunden im Urin. Bei vielen anderen Medikamenten kann es auch sein, dass sie noch 1, 2, 3 Tage danach nachweisbar sind. Da ist dann nicht die große Hektik geboten, aber man sollte immer schnell handeln.
Der Nachweis von K.O.-Tropfen, der ist nur eine gewisse Zeit möglich, sagt Ralf Wischniewski. Er arbeitet bei einem Aufklärungsprojekt über K.O.-Tropfen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wir reden heute über K.O.-Tropfen, über sexuelle Übergriffe unter GHB oder GBL. Ich hoffe, dass ihr sowas nie erlebt, aber es ist Realität, es passiert. Ich habe diese Woche Ralf Wischniewski von der Drogenhilfe Köln gefragt, wo können sich denn Opfer professionelle Hilfe holen?
Ja, also im Bereich von sexuellen Übergriffen, von sexueller Gewalt sind vor allem die Frauenberatungsstellen Ansprechpartner, die sich dem Thema sehr stark genähert haben und dann auch eben wissen, wie sie mit Frauen, die diese Tropfen bekommen haben, umgehen können und wie sie auch gut beraten können. Wenn es um Raub und um Gewaltdelikte geht, dann ist der Weiße Ring ein guter Ansprechpartner und auch viele Sucht- und Drogenberatungsstellen haben sich mit der Thematik mittlerweile beschäftigt.
Schauen wir mal auf das Feld Prävention. Wie kann ich mich denn effektiv vor K.O.-Tropfen beim Ausgehen schützen?
Also ganz wichtig ist immer, keine Getränke und keine offenen Getränke von jemandem anzunehmen, der mich auf ein Getränk einlädt. Wenn mich jemand auf ein Getränk einladen will, dann gehe ich mit der Person an die Theke und sehe, wie das Getränk zubereitet wird. Das andere, wenn ich tanzen gehe, lasse ich mein Getränk nicht unbeaufsichtigt stehen, sondern habe es bei mir bei, sodass mir dann keiner Getränke hineinschütten kann. Man kann natürlich auch einen Bierdeckel auf das Glas legen, aber das bringt nur wirklich Sinn, wenn man den Bierdeckel dann auch festhält, wenn das Glas unbeobachtet mit einem Bierdeckel in der Ecke steht, dann hat ein Täter natürlich auch sofort die Möglichkeit. Das andere ist, das finde ich ganz wichtig, dass Freunde aufeinander aufpassen. Weil was wir ganz häufig mitgekriegt haben, ist, dass Freunde gesagt haben, hups, meine Freundin, mein Kumpel wurde auf einmal so anders. Der hat nicht viel Alkohol getrunken, war aber total enthemmt und ganz anders. Und da können Freunde wirklich aufeinander aufpassen und vor allem eben auch aufeinander aufpassen, wenn irgendjemand von einem kuriosen Menschen abgeschleppt wird, dass man da wirklich auch eingreift. Das heißt, wir haben so als einen Leitspruch gemeinsam ausgehen, gemeinsam nach Hause gehen.
GHB oder GBL wird ja auch bewusst genommen von Leuten, die sie selber nehmen, als Droge. In welchem Kontext wird sozusagen GHB, GBL freiwillig genommen oder K.O.-Tropfen freiwillig genommen?
Ja, der freiwillige Konsum ist teilweise in der Partyszene verbreitet. Dort wird es genommen zur Intensivierung von Musik, von Tanzerlebnissen, weil es eben auch einen Rausch auslöst, auch die Enthemmung, um leichter, besser tanzen zu können. Und da ist es verbreitet in der Partyszene und ansonsten auch in Szenen, wo es um Sex geht, weil die sexuelle Stimulierung wird natürlich von Leuten, die es freiwillig nehmen, auch bewusst gewollt. Und da haben wir vor allem in manchen Teilen der schwulen Szene, aber auch in Swingern-Clubs Menschen, die diese Substanz freiwillig konsumieren.
Ist es richtig, dass GHB, GBL auch besonders problematisch ist im Kontext von Alkohol?
Ja, es gibt eine große Wechselwirkung von GHB, GBL mit Alkohol. Dort ist vor allem die Problematik einer Atemlähmung vorhanden. Und das kann wirklich dann bis zum Todesfall führen, wenn diese beiden Substanzen gemischt werden.
Ralf Wischniewski von der Drogenhilfe Köln über den Einsatz von GHB, GBL besser bekannt als K.O.-Tropfen. Das Projekt von Ralf, Cocktail, unsichtbare Drogen im Glas, das haben wir euch auch verlinkt. Unter eine Stunde Liebe findet ihr das auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
So, harter Break, Themawechsel. Zum Schluss noch was ganz anderes. Es ist Zeit für unser Liebestagebuch. Eine offene Beziehung zu führen, das ist das eine. Eine offene Ehe zu führen, das andere. Und wenn man dann noch eine kleine Tochter hat, dann ist das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Diese Erfahrungen, die machen auch Emil und Mael. Beide Ende 20, beide führen schon eine ganze Weile eine offene Ehe. Die Namen haben wir geändert. Emil erzählt uns heute von einem der ersten Sexdates, das seine Frau Mael außerhalb hatte und wie das für ihn war.
Also ich glaube, sie sind essen gegangen und unsere Regel war dann eben, ja, um 10 schreiben wir ein Update. Das heißt, es ist cool, geht's noch länger, einfach damit der andere Bescheid weiß. Vor allem, wenn also ich dann zum Beispiel zu Hause bin und auf die Kleine aufpasse und dann einfach man sich dann manchmal Gedanken macht oder Sorgen macht, dann haben wir eben eine Regel, dass man den anderen so ein bisschen auf dem Laufenden hält. Und sie hatte mir dann um 10 geschrieben, ja, es ist ganz cool, wir gehen jetzt noch zu ihm. Das war dann okay für mich. Alles war gut und ich wusste dann, ah, okay, sie gehen jetzt zu ihm. Das heißt, wahrscheinlich wird sie irgendwann so zwischen 12 und 3 Uhr wird sie dann irgendwann mal nach Hause kommen. Und ich bin dann einfach irgendwann ins Bett gegangen, bin um 5 Uhr aufgewacht, musste auf Toilette. Mael war noch nicht zu Hause und ich habe mich dann erstmal umgeschaut und habe gedacht, okay, vielleicht schläft sie auf der Couch, wollte mich nicht aufwecken, aber dann war sie nirgendwo. Dann gingen bei mir gleich so die Alarmglocken an, komisch. Ich habe mir einfach Sorgen um sie gemacht, dass vielleicht irgendwas passiert ist und ich aber nicht wusste, wo sie jetzt genau ist. Ich habe ihr dann gleich geschrieben, wollte eben gucken, ob sie antwortet, hat sie dann aber auch gleich nicht gemacht. Und dann irgendwie 5 Minuten später kam sie dann zum Glück zur Tür herein. War total müde und fertig, wollte einfach nur ins Bett gehen und schlafen. Hat das irgendwie nicht ganz gecheckt, in was für einem Alarmmodus ich gerade war in meinem Kopf und ich überhaupt gerade nicht ruhig war. Und ja, dann habe ich einfach noch Fragen stellen müssen und wollte dann wissen, was los war und wieso es so lange gedauert hat und warum sie dann nicht irgendwann mal geschrieben hat, dass es eben so lange dauern wird und ich mir da einfach Sorgen gemacht habe. Also es war ganz klar, an dem Abend hatte ich Angst um sie. Also es war nichts in Richtung Eifersucht, eher habe ich gedacht, okay, es ist irgendwas passiert. Warum ist sie um 5 Uhr noch nicht da und hat mir vor allem nicht geschrieben? Ich habe dann nämlich mein Handy angemacht extra und geschaut, ob sie mir geschrieben hat. Hatte sie aber eben nicht. Wenn sie mir um 10 schreibt, sie gehen jetzt zu ihm, dann rechne ich eben nicht damit, dass sie bis um 5 dort bleibt. Das war dann was wir halt eben lernen mussten, einfach unsere Regeln irgendwie einzuhalten und den anderen nicht irgendwie warten zu lassen und vor allem nicht so im Dunkeln zu lassen. Zur Not mal eine Pause machen. Kurz schreiben, hey, ist super cool, dauert noch 2 Stunden oder keine Ahnung oder was auch immer. Einfach nur, damit der andere sich keine Sorgen machen muss. Regel ist eben, dass wir gesagt haben, man übernachtet nicht bei dem anderen, sondern man kommt nach Hause. Ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen so eine weiche Regel. Das heißt, je nachdem, wo man gerade ist oder wenn man mal bei irgendwelchen Freunden übernachtet oder so, dann ist das auch was anderes. Wenn das halt abgesprochen ist, ist es auch okay. Aber gerade so bei Leuten, die man nicht so gut kennt, Tinder-Dates, da ist einfach die Absprache, dass man auf jeden Fall nach Hause kommt. Ansonsten haben wir eben die Regel, nicht in unserem Bett, zu Hause. Wir haben auf jeden Fall irgendwie so 2-3 Dates gebraucht, um warm zu werden, einfach in diese Absprache und sich an die Regeln halten. Ich habe dann mal irgendwie um 10 nach 10 erst ein Update geschickt. Das war für Mael einmal schon ganz schlimm, gerade bei den ersten Dates. Und dem bin ich mir jetzt mittlerweile eben bewusst und halte mich dann halt auch irgendwie strikter da dran.
Ein wichtiger Punkt in einer offenen Beziehung, Regeln festlegen und sich auch dran halten. Wie das bei Emil und Mael weiterläuft, das hört ihr dann demnächst in eine Stunde Liebe. Und ich danke für euer liebevolles Lauschen. Abonniert uns gerne. Eine Stunde Liebe findet ihr bei iTunes, Spotify, in der Deutschlandfunk-Audiothek-App, in der ARD-Audiothek-App oder auf deutschlandfunknova.de. Ahoi!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.